SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, einen schönen guten Tag. In dieser Sendung haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Die Gesundheitsminister beraten über Verdienstausfallentschädigungen bei Corona-Quarantäne. Nach dem Mord an einem Tankstellenkassierer, die Maskenpflicht, der Hass von Verschwörungsmystikern und sogenannten Querdenkern, was tun? Fragen an die Gewerkschaft der Polizei. Und die Konjunkturerholung in Deutschland verschiebt sich, das belegen aktuelle Daten der Wirtschaftsforscher vom IFO-Institut. Zu unserem ersten Thema. Die 7-Tages-Inzidenz der Corona-Infektion ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut meldet heute einen Wert von 65. Für Entwarnung gibt es allerdings überhaupt keinen Grund, denn in absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das, dass sich etwa 10.000 Menschen neu angesteckt haben an einem Tag. Vor 7 Tagen waren es noch 12.000 täglich. Und die Experten schauen mit Besorgnis auf die nahende kalte Jahreszeit, wenn die Ansteckungsgefahr wieder größer wird. Noch sind nämlich auch viel zu wenige Menschen vollständig gegen das Virus geimpft, etwas mehr als 63%. Die Impfbereitschaft hat in den letzten Wochen insgesamt nachgelassen. Vor diesem Hintergrund beraten heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über das Ende der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte, die in Corona-Quarantäne müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurde bereits vor den Beratungen deutlich, in welche Richtung die Entscheidung gehen soll.
Da geht es übrigens nicht um Druck, sondern um Fairness gegenüber auch den Geimpften. Warum sollen andere dafür zahlen, dass jemand für sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen?
Soweit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über die Beratungen der Gesundheitsminister und die Ausgangsposition, berichtet Katrin Schirner.
Das Infektionsschutzgesetz ist sehr deutlich. In Paragraf 56 heißt es, wer sich aufgrund eines Infektionsverdachtes absondern muss und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, hat Anspruch auf Entschädigung. Dieser Anspruch entfällt aber, wenn man die Anordnung der Quarantäne mit einer Schutzimpfung hätte vermeiden können. Für den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holecek, der derzeit den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz führt, ist klar, das sollte jetzt bundesweit gelten.
Es geht darum, eine Regel, ein Bundesgesetz, das Infektionsschutzgesetz, Paragraph 56, umzusetzen. Ich halte das auch für richtig und wichtig. Wir wollen jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen der Länder noch mal sagen, bis wann das spätestens der Fall sein könnte.
In Baden-Württemberg gilt bereits seit dem 15. September, wer ungeimpft in Quarantäne muss, bekommt keine Entschädigung mehr. Rheinland-Pfalz startet damit am 1. Oktober. Auch andere Länder haben signalisiert, sich dem anschließen zu wollen. Denn das Geld dafür kommt aus den Länderkassen. Nochmal Bayerns Gesundheitsminister Holecek.
Wenn die Impfung zumutbar ist und nicht gesundheitliche Gründe dagegen sprechen, dann gibt es irgendwann auch keinen Grund mehr, dass diese Verdienstausfallentschädigung letztlich vom Steuerzahler wieder gezahlt wird.
Die Arbeitgeber gehen mit Lohnfortzahlung in Vorleistung und holen sich das Geld dann von den Ländern zurück. In der Corona-Pandemie waren das bisher einige 100 Millionen €. Doch wenn ein Arbeitgeber zum Beispiel für eine Kontaktperson eines erkrankten Mitarbeiters die Entschädigung für den Verdienstausfall beim Land beantragt, müsste er in Zukunft den Impfstatus dieser Kontaktperson abfragen, was bisher in Betrieben nicht generell erlaubt ist. Der Sozialverband VdK und auch Gewerkschaften sind auch deshalb dagegen, dass der Staat beim Verdienstausfall durch Quarantäne nicht mehr einspringt. Verdi-Chef Frank Wernicke etwa mahnt, die Politik steht im Wort, dass Impfen freiwillig bleibt. Eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften sorge für Spannungen in den Betrieben und könnte zudem existenzbedrohende Verdienstausfälle zur Folge haben. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht zudem die Gefahr, dass viele, die eigentlich in Quarantäne müssten, einfach abtauchen, statt unbezahlt zu Hause zu bleiben.
Meine Befürchtung ist, dass bei der Abschaffung der Lohnfortzahlung diejenigen, die Kontaktpersonen gewesen sind, gar nicht mehr in Quarantäne gehen. Das ist, was wir in den Vereinigten Staaten sehen, wo es keine solche Lohnfortzahlung überhaupt gibt.
Auch die Arbeit der Gesundheitsämter würde erschwert, denn sie sind auf die Mitarbeit der Infizierten und der Kontaktpersonen angewiesen. Wenn die Gefahr besteht, dass sich eine Kontaktperson nicht mehr meldet, weil ein Verdienstausfall droht, ist das kontraproduktiv. Genauso, wenn Infizierte einen Kollegen, einen Freund oder ein Familienmitglied nicht in eine unbezahlte Quarantäne schicken wollen. Die Infektionszahlen könnten dadurch steigen. Wichtig zu wissen ist aber, wer tatsächlich erkrankt und in Quarantäne muss, erhält auf jeden Fall weiter die Lohnfortzahlung, egal ob geimpft oder ungeimpft.
Katrin Schirner über die Beratungen der Gesundheitsminister. Wir bleiben beim Thema Corona und die Folgen. Ein Mann geht in eine Tankstelle, will Bier kaufen, wird vom Kassierer abgewiesen, weil er keine Maske trägt. Der Mann geht nach Hause, holt eine Pistole, geht zurück zur Tankstelle und erschießt den Kassierer. So geschehen am Samstagabend in einer Tankstelle in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Die Bluttat hat bundesweit Entsetzen ausgelöst und Besorgnis bei jenen, die auf die Einhaltung der Maskenpflicht pochen müssen. So sagte beispielsweise Klaus Hoffeler, Tankstellenbetreiber aus dem rheinland-pfälzischen Lahnstein.
Es ist traurig, wenn so was passiert, dass auch einer erschossen wird, für, wo wir doch gar nichts dafür können. Wir kriegen die Vorschriften, dass wir die Maske aufsetzen müssen und auf achten müssen, dass die Leute doch die Maske aufhören. Mehr können wir ja nicht tun.
Der Tankstellenbetreiber Klaus Hoffeler. Sven Hummel ist stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Herr Hummel, wie oft passiert es denn, dass Menschen sich weigern, der Maskenpflicht nachzukommen? Wie oft werden Sie, die Polizisten, zu derartigen Zwischenfällen gerufen?
Tatsächlich ist es so, dass die letzten Wochen und Monaten in diesem Bereich für die Polizeidienststellen es eher ruhiger geworden ist, auch verbunden damit, dass Kontrollmaßnahmen insgesamt nicht mehr in dem Umfang möglich und nötig sind, weil sich auch viele Bürger an die Verhaltensregeln tatsächlich halten. Dieser Fall in Idar-Oberstein ist ein schrecklicher Einzelfall derzeit zu beobachten, wo wir bislang keine Hinweise haben auf so eine Radikalisierung insgesamt.
Sind Sie auf so etwas vorbereitet worden? Sie, Ihre Kolleginnen und Kollegen, gibt es beispielsweise Schulungen oder Übungen für solche Konfliktfälle?
Also die Ausbildung der Polizei in Rheinland-Pfalz ist insgesamt sehr umfangreich im Bereich der Kommunikation und Deeskalation. Die Kolleginnen und Kollegen sind breit aufgestellt und erreichen häufig ihr Ziel durch klare Ansprache, aber auch durch deeskalierendes Verhalten. Und in letzter Konsequenz, wenn die Szene gerade der Querdenker nicht kommunikativ zu erreichen sind, muss der Rechtsstaat durchgezogen werden und alle Maßnahmen entsprechend der strafrechtlichen Umsetzung auch geprüft und durchgesetzt werden.
Sehen Sie eine Eskalation, angefeuert durch Verschwörungsmystiker und Querdenker? Das muss ja nicht so sein, dass es mehr Fälle sind, sondern dass sich die Bewegung insgesamt mehr radikalisiert hat?
Ja, tatsächlich ist es mit Blick auch über Rheinland-Pfalz hinaus eher so die Wahrnehmung, dass da die Radikalisierung von Corona-Gegnern, insbesondere im Bereich der Querdenker, auch zunehmend festzustellen ist. Wir haben Auseinandersetzungen bei Demonstrationslagen, aber eine Radikalisierung in Form, dass man das auch durch Gewalttaten hier in Rheinland-Pfalz wahrnimmt, die haben wir tatsächlich jetzt nicht.
Nach der Bluttat gibt es jetzt Hassparolen im Netz. Der mutmaßliche Mörder wird gefeiert, der Ermordete verhöhnt. Was kann man dagegen tun?
Ja, zum einen seitens der Polizei bieten wir Beratungsmöglichkeiten an, was die Anzeigenerstattung betrifft. Man kann über die Online-Wache oder auf der Dienststelle entsprechend Anzeige erstatten, wenn es Bedrohungen oder Beleidigungen sind. Es gibt aber auch vom Land Rheinland-Pfalz eine Meldestelle, die entsprechend Beratungsangebote liefert, die jetzt außerhalb der Polizei zu nutzen sind. Wie kann man solche Hinweise sichern? Wie kann man entsprechend sich weiterverhalten, weil auch die psychische Belastung dann auch im Vordergrund steht bei den Betroffenen. Also es gibt verschiedene Meldewege. Wir empfehlen zum einen eine sorgsame Beratung, aber auch auf jeden Fall eine Anzeige, wenn es hinsichtlich strafbarer Inhalte dann geht.
Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie nicht in nächster Zeit in Kürze vorüber sein wird. Befürchten Sie, dass es insgesamt zu einer Radikalisierung kommt, dass mehr Verschwörungsmystiker eben dann unterwegs sind, mehr solche Fälle eben dann geben wird?
Ja, tatsächlich, diese Sorge und diese Befürchtung habe ich. Es wird auch seitens der Organisation Polizei auf Bundes- und Landesebene entsprechend Auswertekonzepte gefahren, um frühzeitig entsprechend Maßnahmen treffen zu können. Tatsächlich schaukelt sich solche Situationen dann auch im Social-Media-Bereich entsprechend hoch. Und da ist die Polizei, da ist der Staat gefordert, frühzeitig dagegen zu halten.
Sven Hummel, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. SWR2 aktuell, Themenwechsel. In der Nähe des Reichstagsgebäudes kampiert seit 30. August eine Gruppe junger Leute. Sie sind im Hungerstreik und haben Forderungen an die drei Bewerber bzw. die Bewerberin um das Kanzleramt. Eine öffentliche Debatte zur Klimapolitik beispielsweise, die Einsetzung eines Bürgerrats, der Klimaschutzmaßnahmen beschließen soll. Unsere Berliner Korrespondentin Isabel Reifenrath hat mit den Hungerstreikenden geredet.
Es geht ein kalter Wind durch das Zeltlager der Hungerstreikenden. Henning Jeschke liegt in einem Schlafsack auf einer Holzliege. Er hat dicke Handschuhe an. Seit über 3 Wochen isst er nichts mehr. Der 21-jährige Student ist blass, seine Wangen sind eingefallen. Über 10 Kilo hat er schon verloren.
Keiner von uns möchte, dass wir zusammenbrechen müssen. Wir möchten, dass aber diese Frage nach dem Leben und dem Tod, die eigentlich gerade gestellt wird von der Klimaphysik, auch endlich in der Debatte ankommt.
Von den bisherigen Triellen sind die Klimaaktivisten enttäuscht. Keine Partei gibt aus ihrer Sicht eine geeignete Antwort auf die Klimakrise. Deshalb wollen sie ein eigenes Triell veranstalten am Donnerstag um 19 Uhr.
Wir beenden den Hungerstreik, sobald die 3 Spitzenkandidatinnen der 3 großen Parteien sich also zu einem Gespräch treffen, in dem wir 2 Stunden lang öffentlich und vor der Wahl darüber reden, dass gerade das Leben der jungen Generation genommen wird, wenn wir zu lasche Pläne haben.
Einige, die im Hungerstreik waren, mussten bereits abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Am Montag haben sich aber 10 weitere Aktivisten entschieden, in den Hungerstreik zu gehen. Eine von ihnen ist Lea Buonasera.
Ich habe mich dem Hungerstreik angeschlossen, weil ich es unglaublich finde, wie uns die Politik immer noch ignoriert.
Einige Bundestagsabgeordnete waren bei ihnen. Die Kanzlerkandidaten wollen aber erst nach der Wahl nicht öffentlich mit ihnen reden. Deshalb drohen die Aktivisten ab Donnerstagabend auch nichts mehr zu trinken. Das ist körperlich nur wenige Tage durchzuhalten. Sie nehmen eine Einweisung ins Krankenhaus und auch Langzeitschäden in Kauf. Sie sagen, weil sie verzweifelt sind.
Weil ich einfach glaube, dass die Ignoranz der Politik nicht über unsere Entschlossenheit siegen darf.
Die globalen Emissionen dürften nicht weiter steigen. Kein Wahlprogramm könne das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das sagen nicht nur die Aktivisten, sondern auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Die Hungerstreikenden fordern einen Bürgerrat, der über Sofortmaßnahmen gegen den Klimawandel entscheiden kann. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte mit, dass sich die Regierung Sorgen um die Aktivisten mache.
Die politische Debatte um den Klimaschutz ist so immens wichtig. Trotzdem sollte sie geführt werden, ohne dass sich eine Seite dabei selbst gefährdet.
Wenn sich die Politiker wirklich Sorgen um sie machen würden, dann würden sie handeln, meint Henning Jeschke. Er sieht die gesundheitlichen Risiken seines Hungerstreiks. Er sieht, wie seine Mutter darunter leidet. Aber er glaubt, dass es nicht mehr reicht, nur zu demonstrieren.
Weil wir sonst ignoriert werden und das Anliegen nicht ignoriert werden darf.
Hungerstreikende Klimaaktivisten am Berliner Reichstag, die Reportage von Isabel Reifenrath. In vielen größeren Städten ist die Schadstoffbelastung der Luft ein dauerndes Streitthema und eines der größten Probleme, weil es die Lebensqualität einschränkt. Anders als früher ist inzwischen die Öffentlichkeit deutlich für die Problematik sensibilisiert. Proteste tragen Früchte. Luftreinhaltung ist auch für die Politik ein großes Thema geworden. Vor diesem Hintergrund veröffentlicht die Weltgesundheitsorganisation WHO heute Nachmittag Empfehlungen für strengere Richtwerte bei der Luftreinhaltung. Basis dafür sind neue Erkenntnisse über die gesundheitliche Belastung durch Luftschadstoffe. Professor Claudia Treidel-Hoffmann ist Umweltmedizinerin an der Universität Augsburg. Frau Treidel-Hoffmann, ist die Luft so schlecht, dass strengere Richtwerte notwendig sind? Oder wirkt sich die Schadstoffbelastung doch stärker auf unsere Gesundheit aus als bislang bekannt?
Wir wissen, dass die Schadstoffkonzentration sich extrem auf unsere Gesundheit auswirkt, auf die Lunge, auf die Haut, auf die Schleimhäute. Und dass selbst in geringen Konzentrationen Langzeiteffekte zu verzeichnen sind. Und insbesondere bei jungen Menschen und bei alten Kranken.
Es geht um Feinstaub, Stickstoffdioxid, Ozon, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid. Welche Auswirkungen haben diese Luftschadstoffe auf die menschliche Gesundheit?
Das ist ganz, ganz vielfältig. Zum Beispiel wirkt es auf die Lunge. In der Lunge wissen wir, dass es eine chronisch entzündliche Lungenerkrankung macht, die sogenannte chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, das ist ein Asthma, dass die Menschen nicht mehr vernünftig atmen können. Und das ist genauso ein Effekt, wie wenn Menschen rauchen würden. Wir wissen aber auch, dass es auf die Barriere der Haut geht. Wir wissen, dass wenn Kinder in der Nähe von einer befahrenen Straße lebt, dann hat das Kind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Neurodermitis zu entwickeln. Und wenn ein Kind eine Neurodermitis hat, dann hat dieses Kind auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Allergie zu entwickeln. Das heißt, wir bahnen im Prinzip mit diesen Luftschadstoffen den Weg für Allergien und Allergie, das ist die Volkskrankheit Nummer eins. Wir haben schon 40% in Deutschland an Allergikern und das wird noch zunehmen, wenn wir nicht die Schadstoffe reduzieren.
Sie haben das Thema vielbefahrene Straßen angesprochen. Welchen Anteil an der Belastung haben eigentlich Autos, also Verbrennerautos?
Ein Hauptanteil. Aber wir müssen natürlich sehen, dass das ist einmal natürlich die Schadstoffe aus den Verbrennungsprozessen kommen. Gleichzeitig wissen wir, dass viel Feinstaub allein vom Reifenabrieb kommt. Das heißt also, die reine Umstellung auf Elektromobilität wird das Problem mit dem Feinstaub nicht komplett beseitigen. Wir brauchen da wirklich neue Ideen. Dieser ganze Individualverkehr, das ist sicherlich nicht die Lösung der Zukunft.
Welchen Anteil hat die Industrie?
Die Industrie hat natürlich auch einen hohen Anteil. Insbesondere müssen wir einfach hier auch sehen, dass es die Verbrennungsprozesse sind, die eben nicht nur uns krank machen, sondern auch den Planeten für uns krank machen, eben auch den Klimawandel mit anfeuern. Und deswegen wirkt das natürlich zweifach auf uns schlecht, weil auch der Klimawandel uns krank macht. Und wir einfach hier deswegen diese Verbrennungsprozesse im Verkehr, aber natürlich auch in der Industrie stoppen müssen.
Wie weit müsste denn die Schadstoffbelastung reduziert werden, damit sie für die Menschen ungefährlich ist oder ungefährlicher?
Also je niedriger, umso besser. Wir haben ganz konkrete Daten auch aus Deutschland, die zeigen, dass selbst diese geringen Konzentrationen, wie wir es vielleicht sagen würden, jetzt hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Großstädten, dass selbst diese geringen Konzentrationen noch Schädigungen machen. Aber es ist eine hochindividuelle Geschichte, dass also was für den einen ein hoher Wert ist, ist für den anderen ein niedriger Wert. Deswegen, es gibt im Prinzip keinen One-Size-Fits-for-All. Wir müssen so niedrige Werte wie möglich haben, damit wir nachhaltige Gesundheit schaffen können.
Die Europäische Union hat gestern gemeldet, dass durch die verheerenden Waldbrände im Sommer, vor allem auch ums Mittelmeer, so viel CO2-Kohlendioxid freigesetzt wurde, wie noch nie seit Beginn der Messungen durch den Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienst vor 20 Jahren. Wie gefährlich ist das für die Zukunft?
Das ist natürlich etwas, was am Ende dazu führen kann, dass Kipppunkte sehr viel schneller kommen, als wir das erwartet haben, wenn eben diese Waldbrände bei uns in Europa, aber eben auch in den USA weiter zunehmen, weil das natürlich so viel CO2, wie Sie sagen, in die Atmosphäre bringt, wie wir durch Straßenverkehr und Industrie lange nicht produzieren. Und deswegen müssen wir diese Effekte, die eben auch durch den Klimawandel kommen, möglichst versuchen zu verringern. Aber wir müssen viele Zahnräder ans Laufen bringen, um das große Rad, nämlich den Klimaschutz für uns, für eine gesunde Erde schaffen können.
Die Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann von der Universität Augsburg. Nach Rheinland-Pfalz. Im rheinland-pfälzischen Überschwemmungsgebiet laufen die Aufräume und Reparaturarbeiten für das, was noch in Ordnung gebracht werden kann, unvermindert. Die Bundesregierung hat einen zweistelligen Milliardenbetrag für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt. Auch die politische Aufarbeitung ist angelaufen. Es gibt eine Enquete-Kommission, die über Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe beraten soll. Zusätzlich dazu will die CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag heute einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Landtagsfraktionschef Baldauf begründet dies mit Versagen des rheinland-pfälzischen Innenministers.
Das Schlimmste für mich ist, dass ein Innenminister in den Krisenstab nach Arbeiter fährt und um 7:30 einfach wieder wegfährt. Der hat sich vom Acker gemacht. Er soll mal erklären, warum. Diese Dinge waren bekannt. Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere Tage davor schon gewarnt. Und natürlich muss man das ernst nehmen, wenn solche Warnungen kommen. Ich vermute ja, dass da niemand genau gewusst hat, was zu machen ist, dass einfach mal eine E-Mail geschickt wurde, dass man sich nicht verantwortlich gefühlt hatte. Aber das kennen wir ja bei der Landesregierung schon aus vielen anderen Bereichen auch. Wenn irgendetwas schiefläuft, sind es nie die, sondern alle anderen. Und ich erwarte jetzt, dass der Innenminister, aber auch die Umweltministerin und selbstverständlich auch die Ministerpräsidentin hier Licht ins Dunkel bringen.
Soweit der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktionschef Baldauf zum Flutuntersuchungsausschuss, der nach Ansicht von Gernot Ludwig aus unserer Redaktion Landespolitik nicht notwendig ist. Hier sein Kommentar.
Der Untersuchungsausschuss, den die CDU-Opposition auf den Weg bringt, ergibt keinen Sinn, weder strategisch noch inhaltlich. Ein Untersuchungsausschuss wird typischerweise eingesetzt, um mögliche Fehler der Regierung aufzudecken. Das Paradebeispiel ist der Untersuchungsausschuss Nürburgring. Er hat sich damit beschäftigt, was die Landesregierung beim gescheiterten Ausbau der Rennstrecke zu einem Freizeit- und Geschäftszentrum alles falsch gemacht hat. Aber diesmal geht es um eine Naturkatastrophe und die ist nicht durch das Handeln der Landesregierung entstanden. Sicher, im Umgang mit dem Hochwasser ist, vorsichtig formuliert, nicht alles glatt gelaufen. Es gibt sogar den Verdacht, dass Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn man früher gewarnt hätte. Aber im Fokus dieses Verdachts steht nicht die Landesregierung, sondern der CDU-Landrat im Kreis Ahrweiler. Gegen ihn ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Was bleibt, ist die politische Aufarbeitung. Dazu plant der Landtag eine Enquete-Kommission. Der Begriff kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Untersuchung. Die Enquete-Kommission beschäftigt sich damit, was man künftig besser machen kann. Bedeutet, sie analysiert und befasst sich automatisch auch damit, welche Fehler die Landesregierung gemacht hat. Es gibt also keinen Grund, zusätzlich einen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Etwas anderes wäre es, wenn die Enquete-Kommission bei ihrer Arbeit feststellen würde, dass die Regierung tarnt, trickst und täuscht, also wichtige Informationen zurückhält, Regierungsmitglieder eventuell sogar die Unwahrheit sagen. Dann könnte man immer noch das scharfe Schwert des Untersuchungsausschusses wählen, denn dort müssen Zeugen ähnlich wie vor Gericht die Wahrheit sagen, da ansonsten empfindliche Strafen drohen. Aber im Augenblick fehlen all diese Anhaltspunkte. Man gewinnt den Eindruck, mit dem Untersuchungsausschuss schießt die CDU mit Schrot, nach dem Motto, irgendeinen von der Regierung wird es schon treffen. Dieser Schuss kann aber auch nach hinten losgehen, denn für den zeit- und arbeitsintensiven Untersuchungsausschuss muss die CDU jede Menge Personal zur Verfügung stellen. Diese Leute fehlen für die Oppositionsarbeit im Alltagsgeschäft. Die Gefahr ist also groß, dass sich die CDU mit dem Untersuchungsausschuss verzettelt und sich am Ende vor allem selbst schadet.
Die rheinland-pfälzische CDU im Landtag will einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe einsetzen. Der Kommentar von Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Die Erholung verschiebt sich weiter. So könnte man die jüngsten Wirtschaftsprognosen für Deutschland zusammenfassen. Anfang der Woche hat zum Beispiel der Bundesverband der deutschen Industrie festgestellt, dass der private Konsum im ersten Halbjahr noch nicht auf dem erwarteten Niveau lag. Heute hat das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut IFO seine Jahresprognose aktualisiert. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie verschiebt sich denn da die Erholung?
Ja, doch ziemlich deutlich, denn die IFO-Forscher kürzen ihre bisherige Voraussage für 2021 um fast 1%, ganz genau um 0,8. Das wäre dann noch ein Wachstum von 2,5%. Und auf der anderen Seite erhöhen sie dann um ganz genauso viel, also plus 0,8, die Prognose für das kommende Jahr. Da würde die Wirtschaft dann sehr viel deutlicher wachsen, um 5,1%. Und die Gründe dafür, warum es jetzt vor allem im aktuellen zweiten Halbjahr nicht so gut läuft, die kennen wir. Mit Blick auf die deutsche Industrie hat das vorhin der IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser nochmal so erklärt.
Obwohl die Auftragseingänge beinahe ununterbrochen gestiegen und die Auftragsbücher so voll wie selten zuvor sind, standen Lieferengpässe bei wichtigen industriellen Vorprodukten einer Ausweitung der Produktion im Wege.
Und außerdem sind die Lieferketten weltweit immer noch enorm unter Druck, zum Beispiel durch die erhöhte Nachfrage nach ganz bestimmten Produkten, etwa in der Unterhaltungselektronik. Also es gibt schon eine Erholung, aber sie ist eben lange nicht so deutlich, wie alle sie für Sommer erwartet hatten.
Auf der IFO-Pressekonferenz war heute die Rede von einer gespaltenen Konjunktur. Wie ist denn das zu verstehen?
Es gibt ja durchaus Bereiche, die deutlich zulegen. Dienstleister etwa oder die Gastronomie, da setzt die erwartete Erholung ein. Wir beobachten in den vergangenen Tagen, dass jetzt auch Flugbuchungen für die lukrativen US-Strecken eingehen, nachdem dort die Grenzen wieder geöffnet werden. Aber eben andere Bereiche wie die Industrie, die schwächeln unerwartet. Ganz aktuell auch hat heute die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton mit so bekannten Marken wie MAN vor einem schwachen laufenden Quartal gewarnt, weil nicht nur Halbleiter fehlen, sagt der Traton-Chef, sondern auch noch ganz viele andere Produkte.
Wie kommen denn dann rund 5% Wachstum in der Prognose für 2022 für das kommende Jahr zustande?
Da gehen die Forscher davon aus, dass der Chipmangel und weitere Lieferengpässe ein vorübergehendes Phänomen sind und dann auch wieder verschwunden. Und außerdem, dass natürlich Corona-Maßnahmen weiter zurückgeschraubt werden und dann durch mehr Freiheit und wieder Mobilität auch der Konsum noch stärker zunimmt, dass also weitere Nachholeffekte einsetzen. Die Arbeitslosigkeit wird voraussichtlich weiter zurückgehen, auch die Kurzarbeit. Und das sind dann alles Effekte, wenn die so eintreffen, die für ein sehr starkes Wachstum in 2022 sprechen. Wenn wir auf ein Jahr später blicken, 2023, da soll sich die Lage dann im Großen und Ganzen normalisiert haben. Und da rechnet IFO mit einem ganz normalen Plus von 1,5%. Noch kurz der DAX, der steht 0,7% im Plus. Das sind 15.440 Punkte.
Das waren die Wirtschaftsinformationen mit Michael Wegmann.